Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen damit zur Lesung für unseren heutigen Sonntag. Wir kreisen immer noch ums gleiche hochkomplexe Thema, das Tier, die Könige, die Hure und so weiter. Und dazu heute nochmal ein Blick auf Daniel 7, die Verse 7 bis 9. Nach diesem sah ich, nämlich Daniel, in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen und es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und 3 der vorigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen, wie wir es gesungen haben, unser Mund, der ist voll Jubel. Unser Herz, das ist voll Dank, dass uns das niemand nehmen kann, auch wie das Böse toben mag gegen uns, gegen unsere Gemeinde, wo auch immer, gegen unseren Staat, seine freiheitlich-demokratische Ordnung. Wir loben und preisen dich, dass du der Herr über allem bist und wir als deine Kinder in dir, auch in allen Kämpfen, in allem Toben dieser Zeit in Ruhe, Freude und Gelassenheit leben und arbeiten dürfen. Und dass du uns auch diese Freude, diesen Frieden, diese Ruhe, diese Gelassenheit uns allen miteinander jeden Tag aufs Neue gibst, darauf dürfen wir vertrauen, loben und preisen dich darüber. Auch für jeden, der heute Morgen hierher gekommen ist oder auch aus der Ferne, von woher auch immer zuhört und mit uns verbunden ist, lass du uns alle miteinander gesegnet sein. Auch die Damen und Herren vom Verfassungsschutz oder wer auch immer im Moment oder später zuhört und mitschaut, dass auch sie mit uns gesegnet seien in deinem Namen, auch alle anderen Behörden, Einrichtungen unseres Staates. Dir sei Dank. Amen. Wir nehmen Platz, kommen als Lesung zum vierten Teil, Offenbarung 17. Wir schauen dazu heute die Verse 12 bis 18 an, als Einstieg nochmal. Offenbarung 17, Verse 12 bis 18 zum Thema der Kampf der Finsternismächte, wobei es heute noch mehr um einen genaueren Blick auf diese Mächte geht und so Gott will, nach dem Erntedankfest dann zum Weiteren dieser Kämpfe. Und vor allem dem Sieger, der aus diesen Kämpfen als der Sieger jetzt schon feststeht. Offenbarung 17, 12 bis 18. Und die 10 Hörner, erklärt der Engel dem Apostel Johannes, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen. Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige. der Erde. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir haben am vergangenen Sonntag abgeschlossen mit dem Blick auf die 10 Hörner des Tieres, die 10 gleichzeitig agierenden Mächtigen, die eine Stunde Macht empfangen wie Könige. Habe heute Morgen noch mal kurz bei Fritz Grünzweig reingeguckt, eigentlich wegen was anderem, aber gesehen, er bestätigt es auch ganz genauso, sagt auch, war ein württembergischer Pfarrer und langjähriger Vorsitzender der Hofagervereinigung in Württemberg, dass eben diese Mächtigen keine wirklichen Könige sind, sondern Macht wie Könige empfangen. Satellitenherrscher oder wie auch immer man sie bezeichnen, weil ich glaube, den Begriff wählt er. Frontmänner, der schreibt, er sagt es ein bisschen anders, aber vom Inhalt. Eigentlich Frontleute, Strohmänner, derer, die hinter ihnen wirklich die Strippen ziehen. Auch das vierte Tier in Daniel 7, wir haben es gerade gehört, hat 10 Hörner. Diese 10 Hörner dürften bis beim vierten Tier des Daniel, bis zum Erweis des Gegenteils, den 10 Hörnern des Tiers in Offenbarung 17 entsprechen. Und es deutet darauf hin, dass dieses vierte Tier sich tatsächlich in mehreren Entfaltungen bis zur Endzeitmacht hin dann entwickelt, bis sie ins große antichristliche Weltreich hinein mündet. Das hieße dann, aus diesem vierten Reich entstünden am Ende der Zeit 10 Mächtige, die zeitgleich miteinander die Erde beherrschen. Zwischen denselben steigt dann ein anderes kleines Horn auf, das 3 der vorigen Hörner ausreißt. Der 11. entmachtet also 3 dieser 10 Mächtigen und reißt deren Herrschaft an sich. Oder die anderen entmachten sie und übertragen ihm dann die Krone über diese 3 Reiche, da werden vielleicht beide Deutungen denkbar sein. Dieses 11. Horn, das dann zugleich der 8. Kopf des Tiers in der Offenbarung ist, ist der von dem Offenbarung 17, Vers 8 sagt, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr. Und es wird aus dem Abyssos heraufkommen und ins Verderben gehen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Wichtig, es werden sich wundern, die auf der Erde wohnen. Mir ist aufgefallen dieser Tage, ich befürchte, dass viele Ausleger das übersehen bei der Deutung, wer dieses Tier, das war, ist, war und nicht ist und doch ist, wirklich sein kann. Denn die Frage, wer sich darüber wundert, sagt auch etwas darüber, wer dieses Tier sein kann und wer vermutlich nicht. Es wundern sich die, die auf der Erde wohnen. Wir haben immer wieder festgestellt, eindeutige biblische Terminologie, das sind die, die nicht zu Jesus gehören. Und hier ist nochmal explizit gesagt, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an. Etwas anderes, ganz Großartiges steckt da drin, dass mit Beginn der Schöpfung der Herr unsere Namen in sein Buch des Lebens eingetragen hat. Ist das nicht ganz gigantisch? Bevor wir uns für ihn entschieden haben, bevor wir irgendetwas für ihn getan haben, hat er unsere Namen schon ins Buch des Lebens eingetragen. Riesiger Grund zur Freude. Aber wir halten hier fest, es sind die Ungläubigen, die nicht zu Jesus gehören, die sich wundern. Und das ist auch ganz logisch. Denn wer die Schrift kennt, der kann dann dieses Phänomen einordnen. Oder er ist möglicherweise auch schon entrückt, hoffentlich. Wer aber die Schrift nicht kennt, der kann dieses Phänomen nicht einordnen über den, der war und nicht ist und doch ist. Und dem bleibt der Mund vor Augen, vor Staunen offen. Über dieses war und nicht ist und doch ist, was ein mehrfach wiederholtes und betontes besonderes Merkmal dieses Tieres ist, wird in der Auslegung viel gerätselt. Roger Libby verknüpft bezüglich der 7 aufeinanderfolgenden Reiche die beiden Theorien, die ich am vergangenen Sonntag dargelegt habe. Ich habe es jetzt so zusammengefasst und dargestellt, wie es Roger Libby sieht. Er greift zurück auf Ägypten und Assyrien, wo ich gesagt habe, leuchtet mir nicht ein, ist nach wie vor so. Macht dann mit dem 3. Reich Neubabylonier, 4. Reich der Meder und Perser, 5. griechisches Reich. Das 6., das dann zur Zeit des Apostels Johannes Lebenszeit wäre, das antike römische Reich, er lässt das übergehen und sieht es in eins mit dem heiligen römischen Reich deutscher Nation. Das hatten wir letzten Sonntag ja auch mit auf dem Schirm, aber als ein Nachfolgereich. Und für ihn geht deshalb die Zeit dieses 6. Reiches, des antiken römischen Reichs, das er in Einheit sieht mit dem heiligen römischen Reich, von 31 vor Christus bis 1806 nach Christus. Gleiches Datum, Franz II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, dankt ab, löst das Reich auf, regiert als Franz I. von Österreich weiter. Ist nicht, das ist dann La Roger Libby, die Zeitspanne von 1806 bis 1951. Warum 1951? Wer weiß es noch? Gründung der EU offensichtlich. Das ist für Roger Libby dann das wiedererstandene 7. Reich, die EU, die dann in ein totalitärisches römisches Reich unter dem Tier aus dem Meer übergeht. Wobei ich sagen muss, ist eine Erklärung, die mir so nie eingeleuchtet hat. Wer hat 1950 so gigantisch gestaunt, wie es uns die Offenbarung über dieses Wiedererscheinen des Tieres aus dem Abyssos berichtet, als 1951 die EU gegründet wurde? Hat da wirklich die ganze Welt und insbesondere haben die, die auf der Erde wohnen, die nicht zu Jesus gehören, gestaunt und sofort einen Vergleich zum Heiligen Römischen Reich oder zum antiken Römischen Reich gezogen? Vermutlich nicht. Die haben den Zusammenhang ja gar nicht erkannt. Wenn, dann haben die gestaunt und hätten etwas erkannt, die zu Jesus gehören, die den Zusammenhang mit der biblischen Prophetie erkennen können. Wir haben diese exorbitante Verwunderung in der Offenbarung mehrfach hervorgehoben. So zum Beispiel, es ist wichtig, dass wir das wirklich vor Augen halten, das ist ein ganz außerordentliches Moment. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Ein weltweites Staunen über dieses Phänomen, das sich da vor den Augen der Welt ereignet. Kann ich so im Entstehen der EU 1951 eigentlich nicht sehen. Und auch hier bei uns in der Offenbarung, der 2. Block unten, 17,8, und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Es hat mich nie überzeugt, diesen Vorgang auf ein Reich zu beziehen, so sehr die 7 bis 8 Köpfe auch Reiche sind. Aber dieses besondere Phänomen mit der Todeswunde, dem Hinabfahren in den Abyssos und dem Heraufsteigen aus demselben, konnte ich nie anders als bezogen auf eine konkrete Person verstehen. Und wie soll ein Reich in den Abyssos hinunterfahren, an den Ort, an dem die Dämonen gebunden und eingekerkert sind? Ich hatte es schon an anderer Stelle dargelegt, kann es nur so sehen, dass damit diese endzeitliche Person des Antichristen gemeint ist, der einem dieser Reiche am logischsten wohl dem 7. zunächst vorsteht, dann womöglich durch die 2 Zeugen, wir erinnern uns zurück, Kapitel 11, Offenbarung, seine tödliche Wunde erhält, in den Abyssos hinabfährt, von dort als 8. König wieder emporsteigt. Und das muss meines Erachtens, damit dieses Moment des Staunens, dieser exorbitanten Verwunderung da ist, in einer relativ kurzen Zeit geschehen. Da darf kein längeres Vergessen dieses Verschwindens vorausgehen. Das kann durchaus nahe an der Theorie von Roger Libby sein, dass dieser Antichrist zunächst möglicherweise eine Stellung als Herrscher eines Reiches mit der EU hat, wenn wir es auf die EU bzw. neues römisches Reich mit Europa und hoffentlich nicht Deutschland als Zentrum beziehen, der dann das enorme Chaos mit den gigantischen Schulden und wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Verwerfungen in Ordnung bringt. und dann das sogenannte goldene Zeitalter heraufführt, das in manchen europäischen Prophezeiungen vorhergesagt ist. Und dadurch dann enorme Anerkennung erfährt. Bis dahin könnte er möglicherweise noch wesentlich als Einzelherrscher, der über ein begrenztes Reich, einen begrenzten Einflusszone herrscht, aber bereits mit weiter Macht, der dann, wenn wir es in die 70. Jahrwoche des Daniel übertragen, im Nahen Osten Frieden schafft, zumindest Scheinfrieden, dort die Wiederaufnahme des Opferdienstes, wohl auch den Bau des nächsten Tempels ermöglicht, dann aber eben an dieser Stelle die Todeswunde erhält, im Abyssos verschwindet, kurz danach wieder aufsteigt. Vermutlich erst jetzt werden die Mächtigen der 10 Weltreligionen ihre Macht wie Könige für eine Stunde mit dem Tier zusammen erhalten, für eine kurze Zeit, sich mit ihm zusammentun. Bis dahin könnte sein Reich, sein persönliches Reich, über das er unmittelbar Verantwortung hat und Macht, ein begrenzteres sein, aber dann werden 3 von den 10 entmachtet, er übernimmt auch ihre Macht und regiert im Grunde dann als mehr oder weniger weltweiter Alleinherrscher. Da dürfte auch der Zeitpunkt gekommen sein, wo er sich oder ein Standbild von ihm in den Tempel setzt, sich als Gott verehren lässt, das Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Das wären dann die letzten 3,5 Jahre, bevor Christus sichtbar wiederkommt. Diese Gedanken rufe ich nur noch mal in Erinnerung, die hatten wir an verschiedenen anderen Stellen schon mal bedacht, damit wir aber noch mal das Geschehen im Blick haben. Bevor es aber soweit ist, geschieht noch was ganz Überraschendes und Denkwürdiges. Davon reden die Verse 16 und 17. Und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verbüßen und entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Es vollzieht sich in diesem kurzen Verschen eine unvorstellbare, gigantische Wende. Nachdem die Hure über einen nicht näher bestimmten, aber wohl längeren bis sehr langen Zeitraum über die Könige der Erde und die Reiche der Welt, mindestens über diese 7, die da im Tier verkörpert sind, geherrscht hat, wenden sich diese 10 Mächtigen gegen sie und das Tier. Wir sehen hieran übrigens auch, dass die Hure etwas wesensmäßig anderes sein muss als das Tier und die 10 Hörner. Ich hatte in jüngster Zeit verschiedene Zuschriften bekommen, dass die Hure und das Tier eins seien. Diese Theorie ist aufgrund der klaren biblischen Aussagen unhaltbar, absolut unhaltbar. Vom zeitlichen Ablauf dürfte dieses Ereignis, dass sich die 10 Mächtigen mit dem Tier gegen die Hure richten, wohl eindeutig nach dem Heraufsteigen des Tieres aus dem Abyssos einzuordnen sein, aber vielleicht bevor das Tier 3 dieser 10 Machthaber entmachtet. Was wir nun sehen, ist, dass die Bibel dieses Geschehen mit einem ultimativen Hass und ultimativer Vernichtung beschreibt. Es ist beeindruckend, welche Begriffe die Bibel, das Wort Gottes hier verwendet. Sie werden die Hure hassen. Mit Hass verfolgen, verabscheuen, das griechische Wort. Auch wenn sie sich über lange Zeit mit diesem Wesen eingelassen und an ihm bereichert und vielleicht auch zumindest in Teilen von ihm ihre Macht erhalten haben, so ergab sich daraus keine Achtung und Wertschätzung, sondern Abscheu und Hass. Es ist ganz spannend in diesem Geschehen, was wir vermutlich nicht wirklich auflösen können, wer denn eigentlich welche Rolle in diesem Geschehen einnimmt. Wer ist genau die Hure? Wer sind die 10 Könige? Wer sind die Könige der Erde? Wir werden es nachher noch an einem Beispiel sehen. Menschlich im Grunde vermutlich nicht zuzuordnen aufgrund eines großen Chaoses, das entstanden ist. Aber wir sehen nochmal, sie haben sich mit diesem Wesen eingelassen, aber es ist keine Wertschätzung und keine Achtung entstanden, sondern Hass und Abscheu. Und das gilt, wir hatten festgestellt, egal wie man es auslegt, einig sind sich alle Ausleger, dass es in jedem Fall eine Form von Gottesvolk sein muss, die Hure. Und Gottes Volk, das seinen Herrn und damit sein eigentliches Wesen verrät und sich der Welt anbiedert, gewinnt dadurch letztlich nie Achtung. Auch wenn genau das natürlich angestrebt wird. Man bietet sich ja an, weil man anerkannt, angenommen sein will. Es schlägt aber schlussendlich immer ins Gegenteil um. Denn ein Volk, das die Berufung hat, muss mal sozusagen die Transzendenz des Göttlichen in der Immanenz der Welt zu repräsentieren und zu veranschaulichen. Also die Liebe des jenseitigen, unsichtbaren Gottes in unserer sichtbaren Welt zu vergegenwärtigen, zu verkünden, einzuladen. Ein Volk, das darin versagt, an seinem ureigensten Auftrag und sich stattdessen in der Diesseitigkeit der Welt verliert, ein solches Gottesvolk ist unnötiger als ein Kropf. Braucht kein Mensch. Nochmal, an die Welt angepasstes Gottesvolk wird deshalb nie wirklich die Achtung der Welt gewinnen. Letztlich wird ihm Verachtung und Hass entgegenschlagen. Und dieser Hass ist das Erste, was wir sehen. Denn logischerweise, jede Aktion beginnt ja im Herzen, dem Sitz des Willens und der Entscheidung. Geht auch bei Hass wie bei der Liebe in der Bibel nie so sehr um Gefühle, wie wir das von unserem Sprachgebrauch gewohnt sind. Es geht um Willensentscheidungen. Wenn der Herr sagt, ich habe dich lieb, dann geht es nicht in erster Linie um ein Gefühl, sondern geht es darum, dass der Herr sagt, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und wenn der Herr sagt, den hasse ich, geht es auch nicht um Gefühl, sondern geht es darum, dass der Herr sagt, er hat meine Gebote übertreten, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also auch hier geht es bei diesem Hass vor allem auch um einen jetzt zur Tat schreitenden Entscheidung der Vernichtung. Infolge dieses Hasses verwüsten nun die 10 Mächtigen zusammen mit dem Tier die Hure, griechisch verwüsten, veröden, entvölkern. Ich musste zurückdenken, einige Predigten, wo wir uns ja die Hure schon mal angeschaut haben, die in der Wüste wohnt, diejenige, die die Völkerwelt zuvor zur Wüste gemacht hat, ausgeplündert, in Armut getrieben und dezimiert. Und wir ahnen ja als Informierte ungefähr, was da geplant ist und auf uns zukommt und in die Wege geleitet ist, wird nun selbst zur Wüste gemacht. Ist ganz typisch für die Bibel und für den Allmächtigen. Gott liebt in seinem Wort diese Parallelisierungen, dass in der Strafe dieselben Begriffe auftauchen wie in der Sünde, welche die Strafe verursacht und auslöst. Gott vergilt Gleiches mit Gleichem. Da zucken wir vom Neuen Testament geschwind mal zusammen, sagen, ist doch Altes Testament. Ja, aber es ist göttliches Gerechtigkeitsprinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das im Neuen Bund nur deshalb ausgesetzt ist, weil im Neuen Bund die Gnade regiert und nicht die göttliche Gerechtigkeit. Sag's etwas vereinfacht und pointiert ausgedrückt. Wenn aber nicht mehr Gottes Gnade, sondern Gottes Gerechtigkeit ins Spiel kommt und ins Geschehen eingreift, dann gilt Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann vergilt Gott Gleiches mit Gleichem, unbarmherzig. Dann ist eine Zeit der Barmherzigkeit vorbei. Dann ist die Zeit seines Gerichts gekommen und dann bekommen wir eine Ahnung, was denen blühen wird, die für die Menschen verachtenden Taten auf dieser Erde in den letzten Jahren vor seiner Wiederkunft verantwortlich sind. So wie also die Hure die Erde und Menschheit verwüstet hat, so wird sie nun selbst verwüstet und entblößt, wörtlich auch nackt machen. Sie wird von ihrem hohen, auf dem Tier thronenden Sockel heruntergerissen. Wir haben vielleicht noch die Bilder vor Augen, als damals nach dem Sturz Saddam Husseins die gigantischen Hussein-Statuen umgerissen wurden. So wird sie heruntergerissen von ihrem hohen Sockel und in Schmach und Schande gestürzt. Öffentliche Nacktheit, um das geht's, ist in der Bibel immer Symbol höchster Schande, entblößt. Und dann werden sie ihr Fleisch verzehren. Da mag man in der Übertragung sich vorstellen, was da möglicherweise passiert. Alles, was irgendwie an ihr verwertbar ist, ihren Reichtum, ihre Diamanten, ihre Edelsteine und so weiter, alles, was sie an sich gerissen hat, im Laufe von Jahren und wahrscheinlich Jahrhunderten, eignen sie sich selbst an, reißen sie jetzt an sich. Sie wird geplündert, aufgefressen, ganz wörtlich ihr Fleisch verzehrt. Natürlich symbolisch gemeint. Und den Rest mit Feuer verbrennen, das Ergebnis ist vollständige und mehr oder weniger spurlose Vernichtung. Diese mächtige Hure, die über Generationen aus dem Hintergrund heraus die Völkerwelt beherrscht, schikaniert und ausgebeutet hat, wird nun ihrerseits vollständig geplündert und vernichtet. Sie wird im Prinzip vom Antlitz der Erde verschwinden. So als hätte es sie nie gegeben. Lediglich ein Erinnerungsort bleibt gewissermaßen als abschreckendes Denkmal für die Nachwelt erhalten. Dort, wo sie gewohnt hat, werden nach Offenbarung 18, Vers 2 fortan die Dämonen und unreinen Geister sowie alle unreinen und verhassten Vögel hausen, sind dort aber eingesperrt und bewacht. Das Griechische erwähnt dann anschließend noch zweimal das Phylakä, den Ort, der bewacht ist, das Gefängnis. Ich habe mich gefragt, warum ist sie nicht ganz spurlos verschwunden? Warum hausen jetzt dort die Dämonen, die unreinen Vögel und Geister? Und ich denke, das ist zumindest ein Stück weit ein Symbol. Sie wird ja verbrannt mit Feuer. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an die Kremation eines Verstorbenen denken, jetzt weiß ich nicht, ob es bei der hohen Hitze bei einem Krematorium auch so ist wie bei einer sonstigen Verbrennung, aber sonst bleibt dann meistens noch das Gebiss übrig. Das ist das, was am härtesten ist. Und wir wissen es aus Kriminalfilmen, anhand von einem Gebiss und Gebissabdruck kann man die Identität eines sonst nicht mehr Identifizierbaren erkennen. Interessanterweise, deshalb habe ich heute Morgen bei Fritz Grünzweig nachgeschaut, er vertritt vom Ansatz genau den gleichen Gedanken, formuliert es ein bisschen anders, aber das ist das, was von ihr übrig bleibt. Diese Geister, Dämonen, unreinen Vögel zeigen, was ihr wahres Wesen war. Sie selber ist vernichtet. Übrig ist das, was ihr Innerstes ausgemacht hat. Die These, die mir auch ein Bruder hat zukommen lassen, dass aus der Hure Babylon durch Wiedergeburt und geistliche Erneuerung das himmlische Jerusalem würde, findet an dieser Tatsache auch ihr Ende. Denn wir sehen, diese Hure wird definitiv nicht erneuert, sie wird vollständig vernichtet. Das entspräche übrigens auch nicht dem, wie Gott grundsätzlich handelt. Denn Gott verwandelt nicht die gottlose Masse in ein gottloses Volk. Er lädt zwar dazu ein, er ruft. Aber wenn er eingreift, dann vernichtet er am Schluss die gottlose Masse und lässt aus dem gläubigen Rest ein neues, großes Volk entstehen. Diesen Vernichtungsfeldzug, wenn wir es mal so sagen wollen, gegen die Hure betreiben die 10 Mächtigen mit dem Tier ausdrücklich nicht aus eigenem Antrieb. Auch wenn sie ziemlich sicher selber der Meinung sind, dass es ihr Wille ist, ihre Entscheidung und die des Tieres. Aber wir sehen, und auch das, liebe Geschwister, ist ein ganz großer Trost, auch in all dem Bösen, das sich in diesen Tagen ereignet, auch uns, unsere Gemeinde etc. vielleicht auch treffen und heimsuchen mag. Es ist ein ganz großer Trost, auch die Mächte dieser satanisch beherrschten Welt können schlussendlich nur den Ratschluss Gottes ausführen, nichts anderes. Da sehen wir Kapitel 17, Vers 17, denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Lest euch diesen Vers nochmal zu Hause durch. Ich meine fast sogar, das wäre ein Vers, den es sich lohnen würde, rauszuschreiben und irgendwo in der Küche, im Esszimmer, am Arbeitsplatz für die kommenden Zeiten aufzuhängen, damit wir es als ganz tiefe, grundlegende, felsenfeste Tatsache vor Augen haben. Gott hat ihnen ins Herz gegeben. Er gibt ihnen einen gemeinsamen Sinn. Schon das ist ja ein Wunder Gottes. Wie oft haben Mächtige dieser Welt wirklich einen Sinn? Die sitzen an ihren Verhandlungstischen und feilschen und machen und tun. Aber einen Sinn zu haben, Gott gibt ihnen einen Sinn, nämlich seinen. Seinen Sinn gibt er ihnen. Zusammen mit dem Tier, dass sie seinen Gerichtsratschluss über die Hure vollstrecken. Dachte ganz unmittelbar natürlich zurück ans Kreuz Jesu. Da hat Gott auch dem Satan seinen Absicht ins Herz gegeben. Der Teufel dachte natürlich, super, klasse Plan, ich gucke dafür, dass Jesus der Messias gekreuzigt wird, um die Ecke gebracht. Dann haben wir den Heilsplan Gottes zunichte gemacht und wusste natürlich nicht, dass er ihn gerade damit erst erfüllt und umsetzt. Die Menschen meinen selber, sie würden ihren eigenen Willen tun. Ist das Tier sicher auch in dieser Situation der Überzeugung? Aber Gottes Wort sagt, nein, sie tun den Willen des Allmächtigen. Alle Mächte der Finsternis und des Bösen sind letztlich in der Allmacht Gottes nur Vollstrecker seines Willens. An der Aktion dieser 10 Hörner mit dem Tier sehen wir zugleich, dass diese Gruppe strikt unterschieden werden muss von den Königen der Erde. Hatte ich auch schon darauf hingewiesen, bezweifeln auch manche, ist aber biblisch, lasst mich es wirklich mal so ausschließlich sagen, eindeutig klar, die sind zu unterscheiden, denn wir haben gesehen, die 10 Hörner zerreißen zusammen mit dem Tier die Hure, aber die Könige der Erde, die andere Gruppe, beklagt das Schicksal der Hure. Wir sehen es an der Folie. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, als ein Zeichen tiefster Trauer. Erschütterung, die Könige der Erde, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Es kann also eindeutig nie und nimmer die gleiche Gruppe von Königen und Mächtigen sein. Die Könige der Erde dürften Regierungen und Herrscher traditioneller Nationen sein, so meine derzeitige Vermutung, während die 10 Mächtigen Ermächtigte der neuen Weltordnung sein dürften. Dass Israel, das auserwählte Volk Gottes, in der einen oder anderen Richtung eine wichtige Rolle spielt, ist aufgrund der biblischen Prophetie offenkundig. Sowohl der abgefallene Teil dieses Volkes als auch der treu gebliebene, der beispielsweise in den 144.000 Versiegelten repräsentiert ist. Kommen wir damit zum Schluss noch heute auf die sehr komplizierte Frage, um die Komplexität und Undurchschaubarkeit deutlich zu machen, wer ist denn eigentlich Israel heute? Wir dürfen uns da nicht vom Oberflächlichen beeindrucken lassen. Ich vermute, dass ganz wenigen die Komplexität und Schwierigkeit dieses Themas bewusst sein dürfte. Mit dieser Frage meinen wir nicht den Staat Israel. Das ist Frage der Definition des Staates Israels. Das geht uns im Bunde nicht so viel an. Sondern es geht um diejenigen, die heute in den Augen und nach den Regeln des allmächtigen Gottes zu seinem Volk, zu den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs gehören. Diese Frage hat natürlich eine doppelte Dimension, einerseits die der biologischen Abstammung von Abraham, Isaak und Jakob und dann letztlich, wenn es ums Volk im eigentlichen positiven Sinne geht, auch den Glauben Abrahams, Isaaks und Jakobs. Um die Frage zu beantworten, müssen wir wahrscheinlich ganz weit zurückgreifen. Ich habe da mal einige Folien nacheinander entwickelt. Es gibt Theorien, und die sind nicht völlig aus der Luft gegriffen, soweit ich recherchiert habe, dass Teile des Stammes Dan wohl schon während des Aufenthalts Israels in Ägyptens ausgewandert sind von dort. Das wäre dann schon vor gut 3.500 Jahren gewesen. Da fängt die Verwirrung, wer ist Israel heute eigentlich schon an? Von ihnen sollen nämlich der Überlieferung nach die Griechen abstammen. Und wer ein bisschen Literatur kennt, der weiß, dass die Griechen in den Eben von Homer als Danäer bezeichnet werden. Bekannt ist der Ausspruch im Blick auf das trojanische Pferd vom trojanischen Priester Timeo, Danaos ut dona ferentes. Ich fürchte die Danäer, auch wenn sie Geschenke bringen. Und tatsächlich werden in ägyptischen Inschriften die Bewohner des griechischen südlichen Festlands als Danunäer bezeichnet. Und es gibt wohl auch Hinweise, dass diese Danunäer Nomaden waren, die erst nach Ägypten und dann von Ägypten nach Griechenland weitergereist sind. Würde auch auf die 12 Stämme Israels, die mit Jakob als Nomaden nach Ägypten kamen, deuten. Also das ist schon die erste spannende Frage. Und dann ist natürlich die Frage, sind die in Griechenland geblieben oder sind welche von denen schon 3500 vor Christus noch weitergezogen, nach Europa oder wohin auch immer. Der zweite Punkt, den wir haben, ist dann die bekannte Verschleppung der 10, aber eben nicht nur der 10 Nordstämme, die ganz verschleppt wurden, sondern auch weitester Teile der beiden Südstämme, Benjamin und Juda, durch die Assyrer. Das war dann um 700 vor Christus, 8. Jahrhundert. Da kommt die zweite große Bewegung, die größte vielleicht zunächst mal in der Geschichte, die äußere, wo es um die Zerstreuung der tatsächlichen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs geht. Und da hatte ich auch schon darüber gesprochen, die wurden nachweislich dann von den Assyrern im Gebiet des Kaukasus zwischen dem Kaspischen und Schwarzen Meer angesiedelt. Und es gibt durchaus ernstzunehmende Überlieferungen, dass sie sich von dort auch weiter zerstreut haben nach Europa. Man verweist auf Dänemark, das eigentlich auf Deutschland nichts anderes als Dans Reich heißt. Ich hatte schon hingewiesen auf sprachliche Verwandtschaften des Hebräischen mit dem Altwalisischen, Altenglischen etc. Da gibt es eine ganze Reihe Untersuchungen, die hier Verbindungen nahelegen. Dann haben wir als drittes, was ungefähr in diese Zeit stammt, nochmal offensichtlich, das habe ich auch erst bei meinen Recherchen jetzt realisiert, es sollen wohl auch schon während der assyrischen Angriffe, ich habe es mehr mit babylonischen Angriffen verbunden, aber schon zuvor unter den Angriffen der Assyrer 3 Stämme, darunter Teile des Stamms Dan, nach Afrika ausgewandert sein. Wir wissen, dass Äthiopien insbesondere eine ganz starke Tradition in diese Richtung hat, aber auch in anderen Gegenden von Afrika meines Wissens auch Friedhöfe mit Grabsteinen, mit jüdischen Inschriften und so weiter, alte, gefunden wurden. Eine dritte Wanderungswelle von denen, die tatsächlich leibliche Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs im Wesentlichen gewesen sein dürften. Dann hatte ich auch mal erwähnt, die Flucht des Jeremia, Baruch und einer Tochter des Zedekia nach Irland, wo sie der Überlieferung nach einen dort schon vorfindlichen König aus dem Hause Juda geheiratet hat. Und auf diese Verbindung möglicherweise wichtige europäische Königshäuser zurückzuführen sein könnten. Aber lange noch nicht genug. Es wird noch viel, viel spannender. Auch was häufig dann übersehen wird, meist schaut man bei der Frage nach den verlorenen Stämmen Israels auf die assyrische Zerstreuung. Wir haben ja aber dann nochmal den Rest zerstreut durch die Römer. Und jetzt ein ganz spannendes und ganz heikles Thema, weil es von mancher Seite missbraucht wird, das ist das Stichwort Chasaren. Das ist auch ein Punkt, weshalb wir die Kommentarfunktion deaktiviert haben, dadurch manche Kommentare leider unsere differenzierte, sorgfältige Darstellung kaputt gemacht zu werden droht. Und wir wollen dieses Thema in keiner Weise politisch oder sonst wie instrumentalisieren, sondern nur schlicht sachlich historisch klären, was es mit diesem Volk auf sich hat. Die Chasaren waren offiziell ein asiatisches Volk, das den Turkvölkern zugerechnet wird. Ich habe mal eine Karte mitgebracht von Wikipedia, damit der Datenschutz gewährleistet ist, kommt auch die Quellenangabe unten drunter. Und man sieht hier Kaspisches Meer, Schwarzes Meer. Zentrales Reich war zunächst wohl hier nördlich des Kaukasus, aber dann haben sie sich ausgedehnt nach Süden ins heutige Georgien hinein und auch weit nach Norden. Waren ein mächtiges heidnisches Reich, das interessanterweise ziemlich an dem Ort platziert war und aufgetreten, in Erscheinung getreten ist, an dem zuvor die Israeliten von den Assyrern dorthin deportiert worden waren. Wirft unter Gläubigen bei mir auch die Frage auf, waren die Chasaren tatsächlich ein Turkvolk oder waren es möglicherweise doch im Kaukasusgebiet zurückgebliebene Israeliten, die zum Heiden geworden waren und jetzt sich wieder zum jüdischen Glauben bekehrt haben. Offiziell spricht alles dafür, dass es nicht so war, sondern dass sie ein Turkvolk waren. Ich kann es nicht beurteilen. Wenn es so wäre, wären sie natürlich keine leiblichen Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Fakt ist, das gilt wohl als gesichert, zitiere aus dem Beitrag von der Welt, 7.2.2017, das jüdische Imperium reichte weit nach Europa, bezieht sich auf das Reich der Khazaren. Die Anekdote hatte ich schon mal erzählt. Fakt ist, mindestens die Oberschicht, im Prinzip damit auch das Volk, wandte sich in dieser Zeit dem Judentum zu. Und es spricht manches dafür, dass ein Teil derer, die heute zum Volk Israel gerechnet werden, von diesen Chasaren abstammen. Ein weiterer wichtiger Punkt, das ist also diese Geschichte hier, ein weiterer wichtiger Punkt, den fast gar niemand auf dem Schirm haben dürfte, bin ich auch erst bei der Vorbereitung von uns richtig drauf gestoßen, dass in weiten Teilen des Judentums die Abstammungsregel geändert wurde. Soweit ich recherchiert habe, in der Mishnah, der jüdischen Auslegung des Alten Testaments, wohl ab etwa 200 nach Christus. Ob nur die Mishnah schon ab dort schriftlich fixiert wurde oder auch die Abstammungsregel damals oder möglicherweise in der Praxis schon vorher, konnte ich nicht eruieren. Aber in der Mishnah wurde dann irgendwann ab dieser Zeit oder vielleicht auch vorher schon praktisch das Mutterprinzip zum Maßstab. Das ist uns heute allen bekannt, wenn man heute fragt, wer gehört zu den Israeliten, der eine jüdische Mutter hat. Der Bibelkenner muss eigentlich stutzen. Und mich wundert es immer wieder, dass so wenige stutzen. Ich wundere mich über mich selber auch, dass ich viel zu lange, viel zu wenig gestutzt habe. Ich habe es wohl irgendwo im Hinterkopf gehabt, aber mir die Bedeutung, die Tragweite dieser Entscheidung überhaupt nicht vor Augen gehalten, gar nie wirklich darüber nachgedacht. Denn wir alle wissen, zunächst bleiben wir noch beim Mutterprinzip. Das sind jetzt übrigens, damit es auch klar ist, was ich hier darlege, habe ich im Wesentlichen aus der jüdischen Allgemeinen vom Jahr 2013. Von Gott aber wurde das Vaterprinzip, die patrilineare Abstammungsregel, seinem Volk verbindlich vorgegeben. Nun hat man aber seit fast 2000 Jahren möglicherweise diese göttliche Regel in menschlicher Eigenmächtigkeit geändert und eine matrilineare Abstammungsregel an ihre Stelle gesetzt. Nun können Menschen wohl von anderen Menschen gemachte Regeln außer Kraft setzen, auch rechtsgültig. Ich meine, missachten können sie eh alles. Die andere Frage ist, was sie rechtskräftig außer Kraft setzen können, gültig, wirksam. Aber göttliche Regeln können niemals von Menschen rechtskräftig und gültig verändert werden. Die bleiben bestehen. Wenn nun aber seit vermutlich fast 2000 Jahren die Definition, wer zum Volk Israel zu zählen ist, nicht mehr der göttlichen Regel folgt, wer gehört dann heute nach den Ordnungen und in den Augen Gottes tatsächlich und gültig zu den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs? Eine ganz spannende Frage. Nach einem Beitrag aus dem Jahr 2021, das sind jetzt nicht etwa antisemitische Themen, gar, man wird ja schnell, wenn man irgendwas sagt, zum Antisemiten erklärt. Ich trage auch als Zeichen, dass ich definitiv keiner bin seit Jahren, diese Krawattenklammer mit dem siebenarmigen Leuchter, dem Symbol des Volkes Israels, schlechthin, Zeichen der Verbundenheit und der Liebe zum auserwählten Volk Gottes. Also darum geht es gar nicht. Es ist innerhalb des Judentums diese Tatsache ein ganz heiß diskutiertes Thema. In einem Beitrag aus dem Jahr 2021 auf der Seite des Kulturrats, wohl irgendeine entsprechende Einrichtung in unserem Land, steht zu lesen, einen besonderen Nachgeschmack, da merken wir, wie es noch verwirrender wird, hat diese Bezeichnung der Vaterjuden, um die geht es jetzt, für die patrilinearen Jüdinnen und Juden, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Jüdisch sein galt dort in der Sowjetunion als Nationalität, eben nicht als Religion vorrangig, sondern als Nationalität, deren Weitergabe offiziell nach dem Vater folgte. Wie bei uns übrigens auch. Wir haben in Deutschland auch die patrilineare Abstammungsregel. Wer seine deutsche Abstammung irgendwo nachweisen muss, muss nachweisen, dass er bis da und da väterliche Vorfahren in Deutschland hatte. Also die gleiche Regel, im Politischen üblich. In den sowjetisch geprägten Staaten waren Menschen patrilinearer jüdischer Abstammung sowohl für die innerjüdische Community als auch für die Mehrheitsgesellschaft Jüdinnen und Juden, im großen Teil Europas ansonsten aber nicht, werden auch heute, zum Beispiel meines Wissens in Deutschland, in der Regel nur von liberalen jüdischen Gemeinden, aber nicht von der Allgemeinheit anerkannt. In diesem Beitrag vom Kulturrat heißt es weiter, dass die mütterliche Abstammung, und es ist interessant, dass Sie es auch ganz deutlich sagen, dass hier das biblische Prinzip verletzt wurde, also eine ganz weltliche Abhandlung aus dem Jahr 2021, zitiert hier, dass die mütterliche Abstammung ihren Ursprung nicht in der biblischen, sondern in der späteren rabbinischen Zeit hat und in rabbinischen Schriften wie Mishnah und Talmud festgehalten wurde. In biblischen Quellen gilt dagegen das Prinzip der Patrilinearität. Also es wird sachlich ganz sauber referiert. Jetzt kommt es noch spannender. So ist man Angehöriger des Priesterstamms Kohen zum Beispiel bis heute nicht durch seine Mutter, sondern durch seinen Vater. Da habe ich gestutzt und auch wieder nicht gestutzt. Warum? Ganz logisch, bei den Priestern hat man sich's nicht getraut. Da hat man sich's nicht getraut, die von Gott vorgegebene Abstammungsregel zu ändern. Denn nur Priester, die nach göttlicher Regel aus dem Stamm Levi und dem Haus Aaron sind, können Dienst entsprechend den Ordnungen Gottes am Tempel tun. Würde man aber hier bei den Leviten und Aaroniten vom patrilinearen aufs matrilineare Prinzip wechseln, dann wäre ja gar nicht mehr klar, wer in dieser Linie denn überhaupt noch gültig vor Gott Priester und Levit und Aaronit sein kann. Dann wäre ein vor Gott gültiger Tempeldienst nie mehr möglich. Da haben sie es nicht getraut, weil sie gemerkt haben, sie haben eine Linie überschritten. Beim gemeinen Volk haben sie die überschritten, an den Priesterstamm haben sie sich nicht gewagt. Deshalb wollte man heute möglichst nah an die Frage rankommen, wer tatsächlich leiblicher Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, dann müsste man wahrscheinlich als Referenzpunkt die Y-Chromosomen der heute vorhandenen männlichen Aaroniten nehmen und dann durch einen Vergleich feststellen, wie nah die anderen eigentlich mit ihnen verwandt sind oder nicht. Denn das übers Y-Chromosom lässt sich meines Wissens dann die väterliche Abstammungslinie nachverfolgen. Bei den Frauen ist die Mitochondrien-DNA, anderes Thema. Bei den Männern das Y-Chromosom. Also für den, der es wissenschaftlich dann interessiert, die Mittel hat. Wir sehen, liebe Geschwister, deshalb habe ich so breit ausgeführt, dass es ein wahrhaft spannendes, komplexes Thema ist. Und menschlich dürfte, ich sage es mal so bei diesem Chaos, ganz wertneutral, einfach rein sachlich, dass da aus verschiedenen Ursachen über 3.500 Jahre vermutlich weltweit entstanden ist, kaum mehr ein Durchblick sein. Wir können aber sicher sein, dass der allmächtige Gott auch hier den Durchblick nicht verloren hat. Und das gilt auch für uns, liebe Geschwister, dass der allmächtige Gott den Durchblick hat. Und dass wir auch in diese neue Woche hineingehen dürfen in diesem Wissen, was wir als ganz Wichtiges festgestellt haben, auch alle Mächte der Finsternis können schlussendlich nichts anderes tun, in allen Verwirrungen und Verworrenheiten, in allem Bösen dieser Welt, als den Willen Gottes zum Ausführen bringen. Und da sind wir getröstet, da bleiben wir in seiner Ruhe. Ihm sei die Ehre und der Dank dafür. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir preisen dich darüber, was für ein großartiger Gott du bist. Du lässt so viel Chaos in dieser Welt zu, so viel Böses, Seitdem Adam und Eva aus dem Paradies hinaus mussten, weil sie der Einflüsterung der Schlange gehorcht haben und sich gegen dich und dein Wort gestellt, mit dem Turmbau zu Babel, mit dem sich einlassen mit den gefallenen Engeln, mit dem Abwenden von deinen Worten und mit der Auflösung fast aller Ordnungen, die du gegeben hast. Und da sind wir auch erschüttert im Blick auf unseren eigenen Staat, im Blick auf unsere eigene Grundordnung, die uns in der Verfassung gegeben ist, wie da angegriffen wird, was unseren Staat und sein innerstes Wesen und seine grundgesetzlich verankerte Ordnung ausmacht. Wir wollen dich bitten, dass du doch schützend auch bewahren deine Hände darüber hältst. Und auch wir darüber dafür beten, denn wer soll hier die Angriffe des Bösen gegen unseren Staat und unsere verfassungsmäßige Ordnung noch aufhalten? Wer soll eine mächtige Schutzmauer sein, wenn nicht die Schar der Beter in unserem Volk und Land? Und wir danken dir, dass wir uns selber mit unserer Gemeinde, mit allen, die mit uns verbunden sind, aus der Ferne und Nähe, die dein Wort hören, in deine Hände befehlen dürfen, dass du stärkst und tröstest, im Glauben, im Vertrauen auf dich festmachst, uns auch in all unserer eigenen Schuld, in unserem eigenen Versagen immer wieder dazu führst, dass wir uns in deiner vergebenden Liebe freuen dürfen, dein Heil und deine Gnade annehmen, und deine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Das ist so großartig, dass wir uns nicht in unseren Fehlern suhlen müssen, sondern dass wir heraustreten dürfen, mutig, unerschrocken, an deiner Hand, und dürfen unsere Sünde, unsere Fehler hinter uns lassen und in dir wieder ganz fröhlich, zuversichtlich vorangehen. Und so befehlen wir dir auch all unsere Kranken, einsamen, Niedergeschlagenen an, auch nochmal alle, die in unserem Staat Verantwortung tragen, dass sie ihre Aufgaben ausüben, gemäß dem wirklich geltenden Recht, auch in der Hierarchie des geltenden Rechtes auf der Grundlage unseres Grundgesetzes. Wir können es nur dir anbefehlen, dass sie sich von dir und deinem Geist entsprechend leiten lassen, auch zum Wohl der Menschen, die hier leben. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.